Wir haben heute das Neue Testament und hauptsächlich sind es Briefe, die Apostel Paulus geschrieben hat. Und somit haben wir da keine Bedenken. Damals zu der Zeit war Apostel Paulus relativ bekannt, aber dennoch nicht als solche die Autorität. Und somit hat er immer wieder in seinen Briefen, muss er sich vorstellen, muss immer wieder um sein Apostelamt kämpfen oder sozusagen beweisen, dass er auch ein Apostel ist. Oder er sagt manchmal, muss ich dann immer noch einen Empfehlungsbrief schreiben und mich als Empfehlung darstellen. Also Apostel Paulus kannte nicht jeder damals. Und in der Gemeinde sozusagen ist seine Absicht, die Gemeinde uns zu unterweisen als Apostel. Aber seine Absicht ist auch noch, er möchte die Gemeinde in Rom als eine Art Stützpunkt gewinnen. Er möchte weiterreisen. Er möchte die Gemeinde in Rom besuchen, aber er möchte auch weiterreisen, um in Spanien weiter zu wirken. Der Apostel Paulus ist bekanntlich der Apostel der Nationen und er hat sich das zur Ehre gesetzt, sozusagen dort zu wirken, wo noch keiner gewesen ist. Und weil in Rom schon eine Gemeinde existiert, so ist nicht seine Absicht, dort zu evangelisieren in dem Sinne, sondern er möchte die Gemeinde für seine weiteren Pläne gewinnen und möchte sie sozusagen auch unterweisen und oder vorstellen, das Evangelium, das er verkündigt. Und wir müssen auch festhalten, dass die Gemeinde in Rom er als solches nicht gegründet hat. Und man kann auch nicht erkennen, dass es einer der Apostel gemacht hat, diese Gründung der Gemeinde in Rom, sondern man nimmt an, dass es einfach Christen waren, die zu Pfingsten auch in Jerusalem gewesen sind. Nämlich dort werden auch einige erwähnt, die aus Rom kommen. Und dass sie nach einer Zeit wieder zurückgegangen sind nach Rom und dort eine Gemeinde sozusagen gegründet haben. Es ist ein sehr gutes Beispiel für uns, wenn wir darauf aus sind, wichtige Persönlichkeiten als solche zu sehen, die haben da eine Gemeinde gegründet und die haben dort eine Gemeinde gegründet, oder man bedarf wichtiger Persönlichkeiten, um eine Gemeinde zu gründen. Die Gemeinde in Rom kann man als solche sehen, dass das einfache Christen waren, die das sozusagen zu Pfingsten in Jerusalem waren, dort sich bekehrt haben, nach Rom zurückgegangen sind und durch einfaches Zeugnis, durch Weitergabe von dem, was sie gehört haben, eine Gemeinde gegründet haben. Und somit die Gemeinde in Rom entstanden ist. Das ist jetzt nur etwas am Rande erwähnt, um nochmal zu verstehen, welche Absicht der Apostel Paulus hatte, um diesen Brief zu schreiben. Also die Gemeinde war lehrmäßig gesund und dennoch wollte der Apostel Paulus sozusagen als Apostel der Heiden auch noch sie ermutigen und ihnen das volle Evangelium weitergeben. Das Hauptthema dieses Briefes ist, nochmal eine Frage an euch, was ist das Hauptthema dieses Briefes? Jesus. Das ist die Kinderstundenfrage, ne? Ja. Das Hauptthema dieses Briefes wird in Kapitel 1, Verse 16 und 17 als solches gesehen. Und das behandelt der Apostel Paulus durchweg im ganzen Brief. Und zwar, da geht es tatsächlich um Jesus. Und wir lesen hier in Vers 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also das Hauptthema dieses Briefes ist die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Oder die Gerechtigkeit, die durch den Glauben von Gott kommt, durch Jesus Christus. So ist das in diesem sozusagen zusammengefasst in diesen zwei Versen. Und jetzt wollen wir sozusagen nochmal durch den Brief gehen und jedes Thema kurz anschneiden, um wieder das Gesamtbild zu bekommen. Wie gesagt, wir haben Bibelstunde für Bibelstunde das durchgenommen, Puzzlestücke aneinandergereiht und heute soll sozusagen dieses fertige Bild nochmal uns vor Augen geführt werden. Als erstes ist es Apostel Paulus wichtig, dass die Gemeinde in Rom versteht, warum es einer Gerechtigkeit von Gott bedarf. Und zwar, er präsentiert ganz deutlich, dass die Ungerechtigkeit der Menschen Überhand genommen hat oder die Gottlosigkeit der Menschen Überhand nimmt und führt die Menschen in die Verdammnis. Und sozusagen, sie macht Gottes Gerechtigkeit notwendig. Gott möchte Gerechtigkeit wiederherstellen. Und wir lesen Kapitel 1, Verse 28 bis 32. Und da heißt es, Kapitel 1, Verse 28 bis 32. Und gleich wie, nein, zuallererst kommt erst von 18 bis 22, so. Und dann kommt die andere Stelle. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Also hier zeigt der Apostel Paulus ganz deutlich, dass die Menschen sich vor Gott schuldig gemacht haben, obwohl er sich ihnen zu erkennen gegeben hat und man ihn erkennen kann. Und wir lesen hier auch, sie erkennen Gottes Handschrift und dennoch ehren sie ihn nicht als Gott. Sie gehen ihren eigenen Weg und Gott hat sie preisgegeben. Ihr Herz wurde verfinstert. Und aus diesem Herzen produziert der Mensch alle möglichen Schlechtigkeiten. Wir lesen Verse 28 bis 32. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke. Solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, übermütige Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch noch Gefallen an denen, die sie verüben. Wir merken, Apostel Paulus holt hier eine ganze Palette Schlechtigkeiten hervor, um zu zeigen, so sind die Menschen. In dieser Fall beschreibt er die Nationen im Vergleich zu den Juden. Die Juden, die meinten, allein durch die Beschneidung und durch das Gesetz gerecht zu sein. Es sind die Nationen, die so etwas tun, aber die Heiden, aber die Juden, was ist mit denen? Und er geht weiter und sagt im Kapitel 2, Vers 3, denkst du etwa, oh Mensch, hier meint er den selbstgerechten Juden, der du richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen willst? Also in diesem Vergleich sagt er noch einmal, du Jude, wenn du die Nationen richtest, weil sie das verüben, glaubst du, dass du dem Gericht entfliehst? Denn, wir lesen Verse 11 bis 12, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Also der Jude hat sozusagen den Heiden gerichtet, weil er sowas verübt, wie wir in der Palette gesehen hatten, die vielen Schlechtigkeiten. Aber er sagt im gleichen Atemzug, wenn du gegen das Gesetz verstoßt, und sei es nur eine Kleinigkeit, so bist du vor dem Gesetz schuldig und genauso unwürdig, genauso ungerecht. Und er fasst in Kapitel 3 die Verse 11 bis 18 nochmal zusammen und sagt, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Also hier fasst Apostel Paulus nochmal alle Menschen zusammen und sagt, alle sind vom Weg Gottes abgewichen, alle haben die Gerechtigkeit oder erlangen die Gerechtigkeit vor Gott nicht, es ist keiner gut. Alle sind schlecht. Alle sind von der Sünde verdorben und alle sind sozusagen des Todes. Also Apostel Paulus verwendet hier viel Zeit und viel Argumente, um den Menschen von seinem Sockel zu holen und ihm zu zeigen, er ist ohne Gott verloren. Zum Glück endet hier der Brief nicht, sondern hier steht unter diesem Strich, den Apostel Paulus hier zieht, ein Aber. Und wir lesen weiter, dass obwohl jeder Mensch vor Gott ungerecht ist, ist Gottes Gerechtigkeit bereitgestellt. Gottes Gerechtigkeit, die die Rechtfertigung bringt, wird in Jesus Christus offenbar. Wir lesen weiter Kapitel 3, Vers 21 und 24. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus kommt. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut und seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Also hier zeigt dir noch mal kurz auf, dass in Jesus Christus, in seinem stellvertretenden Tod, in seinem Sühnopfer, wird Gottes Gerechtigkeit offenbar, zum einen, und zum anderen stellvertretend. Also Jesus' stellvertretendes Opfer wird als Gerechtigkeit angerechnet, jedem, der an dieses Opfer glaubt. Und hier führt der Apostel Paulus ein alttestamentliches Beispiel vor. Er schreibt in Kapitel 4, Vers 3 von einem Glaubensvater, einen Menschen, der Gott glaubte und sozusagen zum Glaubensvater ernannt wird, das ist Abraham. Hier heißt es ganz schlicht über ihn geschrieben, Kapitel 4, Vers 3, denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Das ist eine kurze Beschreibung von dem Leben Abrahams. Abraham glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Oder sozusagen, Abraham wird gerecht gesprochen von Gott. Und dann argumentiert er weiter hier und sagt, geschah diese Rechtfertigung durch die Beschneidung, worauf der Jude setzte. Er sagte, ich bin beschnitten, zum einen, zum anderen, ich habe das Gesetz, ich bin von Gott gerechtfertigt. Und hier sagt der Apostel Paulus, wurde Abraham durch diese beiden Komponenten gerechtfertigt? Nein. Die Rechtfertigung oder die stellvertretende Rechtfertigung wurde ihm zugesprochen, als er noch nicht beschnitten war, als das Gesetz noch nicht vorhanden war. Und somit nur aufgrund dessen, dass Abraham Gott geglaubt hat, wurde es ihm zur Gerechtigkeit zugerechnet. Oder er wurde gerecht gesprochen. Und wir lesen hier weiter, im Kapitel 5, Verse 8 bis 10. Und hier zeigt der Apostel Paulus die Tragweite der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Wir lesen Vers 8 bis 10. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn während wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Also hier verhält es sich ähnlich. Jesus Christus, oder Gott offenbart in Jesus Christus seine Liebe zu uns und hat sozusagen die Gerechtigkeit geschaffen in Jesus Christus zu einem Zeitpunkt, als wir noch ungläubig waren, als wir noch seine Feinde waren. Also kann es keineswegs sein, dass wenn wir gut sind, wenn wir uns gut bemühen, wenn wir gute Christen sind, dann wird uns die Gerechtigkeit zugerechnet. Sondern die Gerechtigkeit stand bereit. Oder nochmal zurück. Sind wir nur dann würdig, dass Gott uns liebt, wenn wir gute Christen sind, wenn wir gute Menschen sind? Nein, hier zeigt es, dass Gott liebte uns, als wir noch Feinde waren. Und schon dann hat er die Gerechtigkeit geschaffen in Jesus Christus, sodass jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird und gerechtfertigt wird. Also hier sehen wir die Tragweite dieser Gerechtigkeit. Sie betrifft jeden Menschen, der an das stellvertretende Opfer Jesu Christi glaubt. Und dieser Glaube wird ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Wir lesen nochmal Verse 19 bis 21. Und hier wird eine andere Parallele aufgezeigt, die auch sehr, sehr wichtig und entscheidend ist. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das Gesetz aber ist daneben hineingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Also hier zeigt der Apostel Paulus nochmal auf, dass ihm ist es wichtig, dass die Gemeinde in Rom damals verstand, dass wir allein dadurch, dass wir von Adam abstammen, schon Sünder sind. Und er sagt, durch Adam, durch seine Sünde, ist die, durch seinen Sündenfall ist die Sünde in die Welt gekommen und jeder Mensch, der in diese Welt hineingeboren wird, ist Sünder. Also dieser Sündenfall Adams hat eine große Tragweite. Sie reicht bis in die heutige Zeit. Und genauso verhält es sich umgekehrt. So die Gerechtigkeit Jesu Christi hat Auswirkung auch genauso bis in die heutige Zeit. Das ist diese stellvertretende Gerechtigkeit, die aus Christus kommt. Lass uns einen Satz betrachten, den ich gelesen habe, und den fand ich sehr wichtig. Wir sind Sünder nicht, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Es ist wichtig zu verstehen, dass durch den Sündenfall Adams wir alle, die nach dem Adam kommen, Sünder sind. Also jeder Mensch, der von Adam und weiter immer wieder geboren wird, trägt diesen Virus Sünde in sich. Das wird sozusagen genetisch weitergegeben. Und somit ist ein Kleinkind schon Sünder, bevor es gesündigt hat. Und er sündigt sozusagen allein dadurch, dass er Sünder ist. Er kann nicht anders. Das ist die Auswirkung seiner Natur. Adam wurde als perfekter Mensch geschaffen, als sündloser Mensch geschaffen. Er trug dieses Genom in sich nicht. Erst als er ungehorsam wurde, dort wurde er zum Sünder. Dort wurde dieser Virus hineingepflanzt. Und jedes Kind, das er zeugte, und sozusagen die ganze Generation danach, tragen alle diesen Virus in sich. Jesus Christus war ein sündloser Mensch. Ja, er kam in diese Welt, aber nicht als Sünder, sondern als perfekter Mensch. Und sein Leben zeigt, dass man nicht sündigen braucht. Er trägt auch diesen Virus der Sünde nicht in sich. Und allein durch den Gehorsam seinem Vater gegenüber hat er gezeigt, dass ein Leben ohne Sünde möglich ist. Wir können da nicht mithalten. Wir tragen diesen Virus in uns. Wir sündigen, weil wir Sünder sind. Jesus hat nicht gesündigt. Aber er ist stellvertretend für uns Sünder gestorben. Er war sündlos, aber er starb für die Sünder. Und sozusagen, jeder, der an dieses stellvertretende Opfer glaubt, ist durch diesen Glauben gerechtfertigt. Und das hat genauso eine Tragweite bis in die heutige Zeit. So sprechen wir von Jesus Christus als von dem zweiten Adam, durch den die Gerechtigkeit kommt. Wir gehen weiter. Und zwar die Rechtfertigung in Jesus Christus. Allein diese Tatsache, die setzt in uns einen Prozess in Gang. Dieser Prozess, der in uns geschieht, ist die Heiligung. Es ist ein Prozess, den wir aus uns nicht hinwegdenken können oder dürfen. Jemand, der meint, ohne Heiligung durchs Leben gehen zu dürfen, der ist schlichtweg nicht errettet. Der hat die Gerechtigkeit von Jesus Christus nicht angenommen. Oder hat das stellvertretende Opfer Jesu Christi nicht verstanden. Gottes Gerechtigkeit oder die Rechtfertigung in Jesus Christus, die bringt uns in den Prozess der Heiligung. Wir lesen in Kapitel 6, Verse 1 bis 4. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollen wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Dieser Prozess der Heiligung heißt ganz einfach Nein zur Sünde. Wir müssen definitiv immer Nein zur Sünde sagen. Oder Verse 22 bis 23 im gleichen Kapitel, also Kapitel 6, 22 bis 23. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr alle eure Frucht, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also Heiligung heißt auch, im Dienst der Gerechtigkeit zu stehen. Oder genau genommen Gott zu dienen. Das ist Heiligung. Heiligung heißt auch, im täglichen Kampf zu stehen und zu bestehen. Das ist Kapitel 7, Verse 14 bis 16. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Verse 24 bis 25. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Hier zeigt Apostel Paulus nochmal auf, dass er ständig in diesem Kampf steht. Das Gute, das er tun möchte, tut er nicht. Und das Böse, das er nicht tun möchte, das tut er. Er zeigt auf, dass wir ständig in diesem Kampf stehen. Das heißt nicht, dass Apostel Paulus dies hier rechtfertigt, sondern er sagt, keiner von uns kann sich auf sich selbst verlassen, sondern er kann nur durch die Kraft Gottes, durch ein geistliches Leben oder durch das Leben im Geist Sieger sein. Und darum heißt es im Kapitel 8, Vers 1, es gibt jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Und hier zeigt der Apostel Paulus ganz klar auf, dass wenn man gemäß des Fleisches wandelt, die Werke der Finsternis vollbringt. Aber wenn man gemäß des Geistes wandelt, geführt durch den Heiligen Geist, heißt das ganz einfach, dann gibt es für solche Menschen keine Verdammnis mehr. Sie sind in Jesus Christus und sie wandeln Jesus Christus gemäß. Und genau dieser Wandel, der aus dem Geist geführt wird oder durch den Heiligen Geist geführt wird, der gibt uns auch die Sicherheit oder die Garantie der Heiligung. Wir lesen Vers 28 im gleichen Kapitel, Kapitel 8, Vers 28. Da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und die Verse 38 bis 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also dieses Leben aus dem Geist, dieses von einem Sieg zum anderen zu gehen, geführt durch den Heiligen Geist, gibt uns die Sicherheit oder die Garantie. Und das ist dieser Prozess der Heiligung in uns. Da war es Apostel Paulus sehr wichtig, hervorzuheben, dass er als Apostel der Heiden dennoch für seine Glaubensgenossen oder sag ich mal für seine Stammesgenossen, also für die Juden, brennt. Sein Herz brennt für sein eigenes Volk. Und ihm ist es wichtig, dass auch sie gerettet werden. Und er macht hier auch so einen Einschub, damit auch die Juden in Rom verstehen, was es mit Israel auf sich hat. Und er sagt in Kapitel 9, Verse 15 und 16, denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt das nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Und hier zeigt Apostel Paulus Gottes Souveränität. Gott ist einfach souverän. In seinem Handeln dürfen wir ihn nicht in Frage stellen. Er ist Gott. Und wenn er sich jemandes annimmt, so tut er das, weil er es möchte. Und nicht, weil die Menschen so gut sind oder weil sie es verdient hätten, sondern es ist allein seine Entscheidung. Und im Kapitel 11, Verse 25 bis 29 lesen wir, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte um der Väter willen. Und hier kommt der Schlüsselsatz, der dies zusammenbringt. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. Also was Gott in seinem Plan einmal zusammengefasst hat, das ändert sich nicht. Das bleibt so bestehen. Und das betrifft auch Israel. Obwohl sie zu diesem Zeitpunkt noch Feinde des Evangeliums sind, haben sie die Verheißung, dass sie einmal auch errettet werden, auch ihren Messias erkennen werden. Denn Gott ist souverän und was er beschlossen hat, das wird er ausführen. Also hier schließt auch sozusagen die Theologie des Apostel Paulus, was er in Bezug des Evangeliums und der Rechtfertigung aus Glauben ab. Und hier geht er rüber zum Praktischen. Weiter geht es um die praktische Anleitung, wie die Gemeinde untereinander miteinander umgehen soll. Ich möchte nur noch ein oder zwei Schlüsseltexte lesen. Und zwar Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also hier bringt der Apostel Paulus das nochmal auf den Punkt und sagt, ihr seid errettet aus Gnade. Für euch spricht die stellvertretende Gerechtigkeit Jesu Christi. Und als Antwort darauf, auf diese göttliche Barmherzigkeit, ist es nur eine angemessene Antwort. Es ist Hingabe. Gebt euch nun hin, ja, als lebendiges Opfer. Es ist Demut. Demütigt euch unter seine starken Arm. Und das ist Dienstbereitschaft. Wir sind berufen, in der Gemeinde Gottes zu dienen, einander zu dienen. Jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Und wenn ihr das tut, dann wird sich das in eurem vernünftigen Gottesdienst äußern oder zum Vorschein kommen. Und ihr werdet den Willen Gottes erkennen, den Willen, der für euer Leben, für euer persönliches Leben entscheidend ist. Das ist die einzig angemessene Antwort auf die Barmherzigkeit Gottes oder auf die stellvertretende Gnade, die uns in Jesus Christus gezeigt wird. Und weiter führt er aus, was die Charakterzüge eines jeden Christen sein sollen oder eines jeden Menschen, der vom Heiligen Geist erfüllt ist. In Kapitel 12, Verse 9 und 12, da heißt es, die Liebe sei ungeheuchelt. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Um nur einige von diesem Katalog zu nennen. Also hier werden die Charakterzüge eines jeden Menschen, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, aufgezeigt. Und diese Charakterzüge sollen uns sichtbar werden, sodass wir überall, wo wir sind, ob in der Gemeinschaft der Gläubigen, in der Gemeinde oder draußen in der Welt, als Zeuge in dieser Welt, sollen diese Charaktereigenschaften in uns sichtbar werden. Und wir sollen auch in dieser Welt der Obrigkeit untertan sein. Da geht es um, im Kapitel 13 geht es da weiter. Unter die weltlichen Obrigkeit sollen wir uns untertan stellen. Wir sollen ihr gehorchen. Das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt in der gelebten Gerechtigkeit in der heutigen Gesellschaft. Und das geht auch weiter, dass gelebte Liebe und gegenseitige Anteilnahme in der Gemeinde sein soll. Definitiv auch als Zeichen dessen, dass wir von Gott gerechtfertigt sind. Und ein Vers, den ich unbedingt noch lesen möchte, ist Kapitel 15, Verse 5 und 7. 5 bis 7. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Es ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, einer Gemeinde, die zu Gott gehört. Das ist die Einheit. Eine Gesinnung. Einheit, die sich in einer Gesinnung zeigt. Dadurch wird Gott verherrlicht. Hier in der Gemeinde, und das wird sichtbar werden in der ganzen Welt. Das ist ein sehr, sehr wirksames Zeugnis. Und hiermit schließt auch die praktische Anleitung, in der Gerechtigkeit zu wandeln. Und Apostel Paulus kommt hier zum Abschluss und da sagt er nochmal von seiner Absicht, dass er die Gemeinde in Rom besuchen möchte, um von dort weiterzureisen nach Spanien. Oder richtiger gesagt ist, er schreibt, dass er unterwegs ist nach Jerusalem. Er möchte Jerusalem eine Spende weiterbringen, die in Mazedonien und Achaia gesammelt wurde, um sie nach Jerusalem zu bringen. Und von dort möchte er dann nach Rom reisen und weiter nach Spanien. Das ist Kapitel 15, Verse 25 und 28. Und dann ist ein ganzes Kapitel noch, wo wir Grüße und Segenswünsche über Grüße und Segenswünsche lesen. Und der Apostel Paulus schließt dann diesen Brief ab mit einem Lobpreis zu Gottes Ehre. Kapitel 16, Verse 25 und 27. Dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, die von ewigen Zeiten her verschwiegen war, jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist zum Glaubensgehorsam. Ihm, dem allein weisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Also hiermit schließt dieser lange Brief, ja, das ist der längste Brief, den Apostel Paulus schreibt. Und in diesem Brief geht es hauptsächlich um diese Dinge. Es ist wichtig, dass wir das verstehen als Grundriss dieses Briefes. Es geht darum, dass alle Menschen gesündigt haben und bedürfen der Rechtfertigung von Gott. Die Gerechtigkeit von Gott ist in Jesus Christus gegeben. Jeder, der an Jesus Christus, an sein stellvertretendes Opfer glaubt, wird gerechtfertigt oder gerecht gesprochen. Und dann gilt es in dieser Gerechtigkeit, die uns verliehen worden ist, zu leben, im Alltag, in der Gemeinde, in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft, wo wir auch sind, sollen wir diese Gerechtigkeit leben. Und die wird ganz, ganz deutlich in der Gemeinde sichtbar. Wenn ein Leib so funktioniert, dass einer dem anderen dient, einer dem anderen höher schätzt als sich selbst, hier wird Gerechtigkeit gelebt. Und diese gelebte Gerechtigkeit wird in der Öffentlichkeit sichtbar. Das ist in einer kurzen Zusammenfassung der Römerbrief. Amen.